SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Pascal Fournier. Guten Abend. Der Bundeswehreinsatz in Mali ist der derzeit größte Auslandseinsatz der Truppe und er gilt auch als der gefährlichste. Nach einer Vereinbarung von Kanzleramt und beteiligten Ministerien soll er bis 2024 verlängert werden. Aber nur noch bis 2024. Und schon im kommenden Sommer soll der Abzug der Bundeswehr aus Mali beginnen. Aus Berlin berichtet Uli Haug.
Der Abzug der aktuell knapp 1200 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten aus Mali hatte sich abgezeichnet. Nachdem Frankreich seinen Einsatz beendet hat und andere Nationen wie Großbritannien einen Truppenabzug zumindest angekündigt haben. Die Operationsfähigkeit der Bundeswehr wurde von der malischen Regierung zuletzt immer wieder eingeschränkt. So war seit Mitte Oktober beispielsweise der Einsatz von Bundeswehr-Transportflugzeugen und Aufklärungsdrohnen nicht mehr möglich. Die malische Militärjunta hat zudem verstärkt mit der russischen Söldnertruppe Wagner zusammengearbeitet.
Für die Bundesregierung war es eine Niederlage mit Ansage und Anlauf, als am Montag der vergangenen Woche der Bundesrat das Bürgergeld ablehnte. Nicht, dass die Union nicht schon im Vorfeld angekündigt hätte, dass sie im Bundesrat Nein sagen würde. Die Ampel probierte es trotzdem, ihr Gesetz durchzubringen und scheiterte. Danach wurden mögliche Kompromisse gesucht und jetzt offenbar auch gefunden. Torben Ostermann.
Das Ziel der Ampel, das Bürgergeld zum 1. Januar einzuführen, ist wieder deutlich erreichbarer geworden. Denn noch bevor der Vermittlungsausschuss am Mittwoch zusammenkommt, haben sich Opposition und Koalition auf einen Kompromiss verständigt. Der Kompromiss sieht unter anderem vor, dass Leistungsbezieher stärker sanktioniert werden können. Die ursprünglich geplante Vertrauenszeit von 6 Monaten, in der aufgrund mangelnder Mitwirkung kaum hätte bestraft werden können, entfällt ganz. Außerdem soll das Schonvermögen deutlich abgesenkt werden, von 60 auf 40.000 Euro.
Noch bevor sich morgen Abend der Vermittlungsausschuss mit dem Bürgergeld befasst, ist das Thema also geklärt. Wie war das so schnell möglich? Unionsfraktionschef Merz sieht 2 Gründe.
Es gibt wenige Themen, bei denen eine so klare und eindeutige Haltung auch in der Arbeitnehmerschaft besteht zu diesem Thema und dass dieser Weg von sehr, sehr vielen Menschen und auch denen, die uns da politisch vielleicht gar nicht nahestehen, sehr, sehr kritisch gesehen wurde. Und das ist eine meiner Vermutungen, warum die Ampel bereit war, hier schnell zu reagieren und einen ziemlich weiten Weg auch zu gehen im Kompromiss. Der zweite Punkt, möglicherweise haben die Ampelvertreter unterschätzt, wie gut abgestimmt und einvernehmlich in der Sache wir da auch verhandelt haben.
Die Ampel also eingeknickt, die Union Sieger auf der ganzen Linie. Bei Rot-Grün-Gelb sieht man das erwartungsgemäß anders, etwa FDP-Politiker Johannes Vogel.
Wir haben von Anfang an gesagt als Koalition, dass man ein solches Vermittlungsverfahren, was ein normaler Prozess in unserer Demokratie ist, als Chance sehen sollte, ein gutes Gesetz noch besser zu machen. Und ich glaube, diese Chance haben wir gemeinsam genutzt.
Auch wenn der Kompromiss schon gefunden ist, morgen Abend kommt der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat zusammen, um Einigungsmöglichkeiten auszuloten. Das dürfte aber nach dem heutigen Tag eine reine Formsache sein und so kann das Bürgergeld vermutlich wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten. Im Bundestag haben heute die Beratungen über den Haushalt 2023 begonnen. Insgesamt plant Bundesfinanzminister Lindner für das kommende Jahr Ausgaben in Höhe von rund 476 Milliarden Euro. Lindner will mit seinem Etat auch die gesetzliche Schuldenbremse einhalten. Allerdings sind weder das 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr noch der 200 Milliarden Euro Doppelwumms im Haushalt enthalten, sondern die kommen aus Sondertöpfen. Was die Opposition nicht müde wird zu kritisieren. Andreas Audretsch, Grünen-Fraktionsvize im Bundestag, verteidigte den Haushalt heute im SWR-Interview.
Ich glaube, das Wichtige in einer solchen Krise ist, dass man am Ende sich in einer Koalition einigen kann. Und das haben wir getan. Wir haben einen Weg gefunden, wie wir finanzieren können. Das ist zum Beispiel der Weg über den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Da haben wir 200 Milliarden Euro hinterlegt, über den jetzt ganz viel finanziert werden kann, was in dieser Krise zwingend notwendig ist. ist. Und wie wir das am Ende machen, das ist immer eine Frage von politischer Auseinandersetzung. Da haben verschiedene Seiten unterschiedliche Vorstellungen. Ich glaube, das Relevante, was wir auch als Koalition jetzt getan haben, ist sicherzustellen, dass wir finanzieren und dass wir am Ende die Hilfsmaßnahmen so auf den Weg bringen, dass Deutschland stabil durch diesen Winter kommt und dass auch die Menschen sicher durch den Winter kommen.
Bislang sah die Gaspreisbremse so aus. Der Bund übernimmt die Abschlagszahlungen der Kunden für Dezember und ab März greift dann die gesetzliche Deckelung des Preises. Kritiker haben immer wieder bemängelt, die Bremse kommt im Frühjahr, wenn man sie praktisch nicht mehr braucht. Aber was ist mit den Wintermonaten Januar und Februar? Aus Berlin David Luding.
Für diese beiden Monate sollen die Gas- und Strompreisbremse rückwirkend gelten. Die Erstattung erfolgt dann über eine entsprechend niedrigere Zahlung im März. Kritik an den Plänen kommt von der Opposition im Bundestag. Da es keine Obergrenze für die Entlastung gäbe, würden vor allem Besserverdienende vom Gaspreisdeckel profitieren, kritisiert die Linke. Unionsfraktionsvize Jens Spahn warnt vor Chaos bei der Umsetzung der Maßnahmen. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD hingegen lobt den Gesetzesentwurf und spricht von einer guten Nachricht für Bürgerinnen und Bürger.
Das Gezerre um die One Love Kapitänsbinde bei der Fußball-WM hat nun erste handfeste Konsequenzen. Rewe hat sich als Sponsor der DFB-Elf zurückgezogen. Was allerdings ein bisschen an Brisanz verliert, wenn man weiß, dass der Vertrag ohnehin im Dezember auslaufen sollte und Rewe ihn auch nicht verlängern wollte. Ein weiterer DFB-Sponsor ist die Telekom, deren Vertrag mit dem DFB läuft noch deutlich länger, bis 2024. Und von einem vorzeitigen Ausstieg des Konzerns ist derzeit nicht die Rede. Aber die Telekom hat angekündigt, Zitat, Gespräche mit dem DFB führen zu wollen. VW indes hält dem Deutschen Fußballbund weiter uneingeschränkt die Stange, ebenso Adidas. Zur Zukunft einer anderen Geschäftspartnerschaft äußerte sich der Sportartikelhersteller dagegen gar nicht, nämlich zu der mit der FIFA. Zitat: Der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung unterliegt keinen rechtlichen Bewertungen und entzieht sich dem Zugriff des Dienstgebers. Etwas weniger kompliziert formuliert, solange ich nichts Illegales tue, geht mein Privatleben meinen Arbeitgeber gar nichts an. Das klingt nach einer Selbstverständlichkeit, das ist es aber nicht, wenn der Arbeitgeber die katholische Kirche ist. Dort hatten Verstöße gegen die katholische Sittenlehre oft gravierende arbeitsrechtliche Folgen bis hin zur Kündigung. Das soll sich aber auf Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz jetzt ändern. Antje Dechert.
Wer bei der katholischen Kirche arbeitet und in zweiter Ehe verheiratet ist oder in einer homosexuellen Partnerschaft lebt, muss künftig nicht mehr mit einer Kündigung rechnen. Mit der Neufassung des kirchlichen Arbeitsrechts hat die katholische Kirche die Rechte ihrer deutschlandweit rund 800.000 Mitarbeitenden umfassend gestärkt. Bisher durften katholische Arbeitgeber wie die Caritas, katholische Kindergärten, Krankenhäuser oder die Bistümer aufgrund verfassungsrechtlich gewährter Sonderrechte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kündigen, wenn diese tragende Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre nicht beachteten. Ein Kirchenaustritt oder eine kirchenfeindliche Haltung aber bleiben weiterhin ein Einstellungshindernis oder Kündigungsgrund.
Fokus Südwest.
Im Polizistenmordprozess von Kusel haben die Beteiligten am Landgericht Kaiserslautern heute ihre Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft forderte lebenslange Haft für den Hauptangeklagten. Dessen Verteidiger wollten sich dagegen nicht auf ein Strafmaß festlegen. Susanne Kimmel.
Die Anwälte des Hauptangeklagten Andreas S. erklärten, man könne ihrem Mandanten den zweifachen Mord nicht nachweisen. Vieles könne schlichtweg nicht eindeutig beantwortet werden und dem Hauptangeklagten maximal Körperverletzung mit Todesfolge angelastet werden. Die Kaiserslauterer Staatsanwaltschaft dagegen sieht es als erwiesen an, dass Andreas S. die beiden Polizisten bei einer Verkehrskontrolle im Kreis Kusel erschossen hat, um seine umfangreiche Jagdwilderei zu vertuschen. Sie plädierte wegen zweifachen Mordes für eine lebenslange Freiheitsstrafe und dafür, dass das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellt. Bei dem Mitangeklagten im Polizistenmordprozess will die Staatsanwaltschaft von einer Strafe absehen, weil er zur Aufklärung beigetragen habe und außerdem nur Handlanger beim Wildern gewesen sei.
Die baden-württembergische Landesregierung will eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten bei Großeinsätzen einführen. Das grün-schwarze Landeskabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf des Innenministeriums verabschiedet. Knut Bauer.
Beamte in Einsatzmontur sollen mit einer Nummer gekennzeichnet werden, um sie bei Kritik nach Großeinsätzen wie Fußballspielen oder Demonstrationen nachverfolgen zu können. So begründet Ministerpräsident Kretschmann diesen Schritt. Die Kritik der Gewerkschaften daran könne er nicht nachvollziehen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft in Baden-Württemberg bezeichnet die Kennzeichnungspflicht als Misstrauensvotum gegen die Polizei. Betroffen davon sind nach Angaben des Innenministeriums gut 1.600 von 29.000 Beamten.
Und sonst so?
Ein Goldfisch an der Leine. Hollywood-Klassiker aus dem Jahre 1964 mit Rock Hudson und Paula Prentice. Laut Lexikon des internationalen Films eine Zitat: mit Routine und Charme, anspruchslos launig entwickelte Komödie. Dass ein Goldfisch an der Leine sehr viel mehr als das sein kann, hat nun ein britischer Angler erlebt. In einem See in der französischen Champagne hat der Mann nämlich einen der größten Goldfische der Welt gefangen. Stolze 30 Kilogramm wog das leuchtend rote Tier, eine Mischung aus Koi und Karpfen. Entsprechend lang und kräftezehrend war auch der Kampf zwischen Angler und Fisch, der allerdings für beide Seiten dann glücklich endete. Für den Angler mit ein paar Bildern, mit denen er vermutlich etliche Angelkameraden künftig ziemlich einschüchtern dürfte. Und für den Fisch mit der unversehrten Rückkehr in seinen See.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.